Ja, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank, dass Sie mich hören wollen. Wie gesagt, mein Name ist Leonhard Fromm. Ich bin von Haus aus Wirtschaftsredakteur im Schwäbischen gewesen. Ich habe dreimal die Zeitung gewechselt, weil ich immer geguckt habe, ich wollte gut geführt werden. Ich habe so das Gefühl gehabt, nirgends gut geführt zu sein und habe mich dann 2001 selbstständig gemacht. Im Prinzip auch ein paar Unternehmen haben mich gefragt, ob ich für sie arbeiten würde. Und habe dann 2002 den Herrn Berghaus durch Zufall quasi kennengelernt. Ich habe für einen Kunden von mir einen Text für Sie geschrieben und den fanden Sie so gut, obwohl er PR war, dass Sie, glaube ich, mich gefragt haben, ob ich mehr für Sie schreiben könnte oder so. Ich habe dann PR-Seminare gegeben und in der Fläche hatten wir dann auch Seminare. Also das war sehr schön für mich, so als Startup zusätzliche Kunden zu haben. Wer die noch kennt, der Herbert Griechbaumer war da zum Beispiel dabei. Der hat NLP in ihre Branche eingeführt, hat ein Buch geschrieben. Dann der Andreas Hubert aus Ahlen war dabei, damals eine ganz kleine Firma, heute ein relativ großer Laden. Oder die Bärbel Bahr war dabei. Ich bin immer noch in der Branche unterwegs, aber irgendwie die Makler waren irgendwann weg. Heute habe ich zum Beispiel Kunden wie die Heinrich Fees, die machen Erdaushub, Bauschuttrecycling. Der hat 250 Leute, der reißt quasi sortenrein Gebäude ab. Immer im Umkreis von 30 Kilometern und vermarktet also den Bauschutt sozusagen als Zuschlagstoff wieder in neuen Beton und so weiter. Das sind hochspannende Themen. Oder die Firma RIMP, auch im Schwäbischen, der hat ein Energiemanagementsystem, der hat außer 250 Leute. Mit diesen Energiemanagementsystemen arbeiten Discounter, Filialisten und sparen bis zu 40%. Das, was sie im Privaten vielleicht haben mit Smart Home und so weiter, das machen die im industriellen Bereich. Oder der dritte ist der Goldbeck in Bielefeld, der hat 20 Filialen oder so in Deutschland, den betreuen wir auch, der macht schlüsselfertiges Bauen. Und dann haben wir die Firma Eisenbeiß, das war gestern für mich hochinteressant zum Thema Zwangsversteigerung. Der Eisenbeiß ist ein Insolvenzverwalter, der auch immer mehr expandiert. Und der hat auch dabei als Thema Baurecht und Architektenrecht. Also so gesehen, mein Laden läuft, mal besser, mal schlechter, mal macht es mir mehr Spaß, mal weniger. Aber worüber ich heute mit Ihnen reden will, ist, ich hatte 2009 meine zweite Scheidung. Und ich hatte mit beiden Müttern Kinder und mein privater Schmerz war unendlich groß. Und vielleicht kann der eine oder andere jetzt schon reinfühlen, welchen Schmerz Sie mitbringen. Auf jeden Fall, ich habe zum Glück, ich habe vier ältere Geschwister und eine Schwester ist Religionslehrerin und die hat damals eine Ausbildung gemacht zur Gestaltpädagogin. Ich hatte das Wort vorher noch nie gehört, habe dann so ein Schnupperwochenende gemacht und habe gemerkt, es tut mir total gut, was die Leute da machen. Und vor allem, ich habe auch gesehen, anderen geht es noch viel beschissener. Also ich hatte ja nur eine Familie verloren, andere hatten ein Kind verloren, weil es tot war. Also das hat mir geholfen und meine Schwester hat dann, ich war da sehr depressiv, und meine Schwester hat dann gesagt, da kann man auch eine Ausbildung machen und dann hättest du praktisch fortlaufend für 2 Jahre Termine. Und da habe ich eine 2-jährige Ausbildung zum Gestaltpädagogen gemacht. Das machen vor allem im Sozialbereich Leute. Aber schon in dem Kurs damals waren ähnlich wie ich zwei Führungskräfte aus der Industrie. Die waren auch eher aus privaten Gründen da, weil die Ehe gewackelt hat. Aber die haben zum Teil bei irgendeinem Konzern auch 80 Ingenieure geführt. Und die haben sich da auch fit gemacht, quasi in Zukunft ihre Mitarbeiter besser führen zu können. Oder auch ihrem Vorgesetzten mal Nein sagen zu können, eine Grenze zu geben. Auf jeden Fall habe ich diese Ausbildung gemacht und habe gemerkt, es tut mir gut. Und wenn Sie in der Szene mal drin sind, kriegen Sie immer mehr Kontakte. Und einige haben dann gesagt, Mensch, Leo, mach doch mit uns weiter. Die Männer sind da immer Mangelware. Und dann habe ich eine 4-jährige Ausbildung nebenberuflich gemacht zum Gestalttherapeuten. Und die war richtig heavy. Und habe dann gemerkt, dass Gestalttherapeuten arbeiten heute schon in Schulen beispielsweise oder in Krankenhäusern, also eher in den Sozialberufen. Und allmählich, nicht zuletzt durch Typen wie mich, migriert es immer mehr quasi auch in die Industrie und ins Business. Also ich arbeite zum Beispiel für die Allianz in München oder für Xing in Hamburg. Und da hat die Akquise mindestens 12, also bei Allianz hat sie 12 Monate gedauert, weil die hatten praktisch Angst, einen Therapeuten in die Firma zu lassen. Andererseits haben wir gesagt, übliche Coaches haben wir schon genug und da passiert immer nichts. Und die Evaluation ist ziemlich schwierig. Also jetzt möchte ich ein paar Sätze zur Gestalttherapie sagen. Ach, genau. Das war eine gute Vorlage gestern vom Hakan, der, finde ich, einen sehr schönen professionellen Vortrag gehalten hat. Und was für mich zentral war, er hat Sie eingeladen, entwickelt eure Persönlichkeit und habt Mut. Und dann war sein Vortrag mehr oder weniger zu Ende. Ich unterstreiche alles, was er gesagt hat. Aber ich fange praktisch an der Stelle an, wenn Sie meine Mandanten wären oder wir mit Ihrem Team arbeiten, mal zu fragen, für wie mutig hältst du dich denn auf einer Skala von 0 bis 10? Gib dir mal eine Note für deinen Mut oder benote dich mal, wie stark ist deine Persönlichkeit ausgeprägt? Oder nochmal anders gefragt, wie sehr erlaubst du dir, im Business-Kontext deine Persönlichkeit zu leben? Was ich da mache und was ich gelernt habe, geht auf C.G. Jung zurück, den Züricher Psychotherapeuten vor 150 Jahren, kann man fast sagen. Und aus Jung heraus ist eine Denkschule entstanden. Und der führende Vater, das können Sie alles mal googeln oder so, ist der Fritz Perls. Das war ein deutscher Jude, der wie viele andere, Wilhelm Reich, Adler und so weiter, die sind alle in die USA ausgewandert, eben vor den Nazis geflohen und haben dort quasi die Psychotherapie weiterentwickelt. Also da waren zum Beispiel Opernsängerinnen dabei, die gemerkt haben, eine gute Sängerin mit einer guten Stimme bringt ihr Potenzial auf der Bühne nicht ganz zum Klingen, weil sie irgendwo innerlich eine Blockade hat. Die haben dann zum Beispiel über das Thema Singen gearbeitet. Meine Schwester, von der ich vorher erzählt habe, die leitet 3 Kinderchöre. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, bist du eine Persönlichkeitsentwicklerin, weil die stotternde Kinder, verdruckte Kinder Mut macht, auf eine Bühne zu gehen, so wie ich das mache. Also das Singen. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, mit ihnen Bilder zu malen. Dann würde ich schon merken, wo fangen sie auf dem Blatt Papier an? In der Mitte, das sind die Selbstbewussten, oder irgendwo am Eck, das sind die Vorsichtigen. Wie lange dauert es, bis sie loslegen? Zu welcher Farbe greifen sie? Was malen Sie? Welches Motiv? Und so weiter. Das sind alles Informationen, die Sie mir geben, letztlich aus Ihrem Unterbewussten, aus Ihrem Schatten heraus. Und die sind alle wichtig, weil Sie selber nehmen ja Ihren Schatten immer mit. Und vor allem Ihre Mitarbeiter haben Ihren Schatten auch immer bei sich. Und was wir machen, ist sozusagen auf der Sachebene die Köpfe zu bedienen. Die Köpfe sind aber schon voll mit Informationen. Wir hatten gestern ganz viele Fakten, die alle auf unsere Köpfe gehen. Und der nächste Schritt wäre, wer von Ihnen setzt es denn morgen um? Oder was hält dich davon ab, das umzusetzen? Ein Grundsatz in der Gestalttherapie ist, ich bin ganz im Hier und Jetzt. Also mich interessiert nicht, was Sie gestern gesagt haben oder morgen vorhaben zu tun. Ich arbeite mit dem, wie Sie im Moment da sind. Mit Ihrer Körperhaltung, mit Ihrem Text, den Sie mir bieten, wie Sie gekleidet sind, wie Sie drauf sind, Ihre Mimik. Und vor allem, alles ist willkommen, was da ist. Das ist auch ein Grundsatz in der Therapie, also in der Gestalttherapie. Alles ist willkommen, was da ist. Im Alltag haben wir uns angewöhnt, das, was auch da ist, was aber vielleicht jetzt nicht opportun wäre, eher wegzudrücken, geheim zu halten. Dann sind wir im taktischen Bereich. Also vieles, was wir auch so an Techniken, Rhetorik, also ich arbeite selber für einen Rhetoriktrainer, aber der geht nicht so tief wie ich, sondern der vermittelt Ihnen Techniken, wie Sie im Abschlussgespräch besser werden, wie Sie gegen Widerstände gehen. Aber das ist immer der taktische Bereich sozusagen. Ja, das habe ich schon gesagt. Ein ganz wichtiger Grundsatz ist, es gibt kein richtig und kein falsch. Also in meinen Settings oder überhaupt bei Gestalttherapeuten, da wird nicht diskutiert. Weil es geht nicht um den Austausch von Fakten, sondern es geht darum, echt zu sein oder eben unecht. Wenn Sie taktisch sind, das kann ich dann erkennen an Ihrer Körperhaltung oder an sonstigen Widersprüchen. Es geht darum, echt zu sein. Und die Antwort für Sie selber kommt nie von außen. Die kommt nicht von mir oder von jemand anderem oder von einem Guru, sondern die Antwort liegt in Ihnen. Weil eben der Grundsatz ist, alles ist schon da. Und jetzt gehen wir eine Seite weiter. Meine Frau sagt immer, ich soll da auch langsamer reden, weil für mich ist das alles Tagesgeschäft. Und für weniger, wer da weniger damit vertraut ist, braucht manchmal ein bisschen einen Satz auch auf sich wirken zu lassen. Also was ich und andere da machen, ist hochseriös auf der Basis moderner Hirnforschung. Namen dafür sind beispielsweise der Manfred Spitzer, das war so ziemlich der Erste, der ist heute ein bisschen umstritten in Teilen, aber zum Beispiel der Gerald Hüther ist ziemlich mega, der hat auch tolle Bücher geschrieben, Also auch von den Autoren lade ich Sie ein, mal was zu lesen, wenn Sie das interessiert, oder die auch zu googeln. Und ein wichtiger Punkt, das war für mich auch wichtig zu sagen, ich gehe raus auf solche Bühnen, weil das müssen andere wissen, ist die Kenntnis vom limbischen System. Das ist in unserem Gehirn angelegt. Und zwar seit wir Primaten waren, haben wir das limbische System. Und das besteht aus 4 Ebenen. Und die unterste Ebene ist unser Instinkt. Also quasi, wenn wir sagen, wir sind im Kern Reptilien. Der Instinkt kennt nur Flucht und Angriff. Also das ist sehr, sehr, sehr limitiert sozusagen. Und wenn wir im Stress sind, dann gehen wir ganz oft auf den Instinkt zurück, weil der ist ganz tief in uns antrainiert. Unser Gehirn hat durch ewige Wiederholungen sozusagen das abgesichert. Zum Beispiel beim Autofahren oder so. Sie können ganz viele Dinge intuitiv tun. Und das Problem ist, so wie Sie sich konditioniert haben, hat Sie bis zu einem bestimmten Punkt sehr weit gebracht und sehr erfolgreich. Aber bei jedem von uns kommt üblicherweise der Punkt, wo mir meine bisherigen Ressourcen nicht mehr reichen. Und dann lohnt es sich, in die Variabilität zu gehen. Also mich auch anders verhalten zu können, als ich es bisher gemacht habe. Ich erlebe das ganz oft bei Unternehmern, die haben meinetwegen einen Laden mit 10 Leuten vom Vater übernommen und haben den hochgezogen auf 200 oder auf 1000 Mitarbeiter. Das sind ganz brachiale Macher, die sich auch schwer tun, praktisch sich mich mal anzuhören, aber die dann irgendwann richtig, richtig begeistert sind, wenn ich dabei bin bei einem Mitarbeitergespräch und den Chef davor schütze, sich jetzt in Rage zu reden. Weil dann hat er wieder einen Redeanteil von 70%. Und die Rede besteht nur aus Appell und du musst und du sollst. Und ich koordiniere dann das Setting und sage ihm auch schon vorher, ich sitze in der Mitte. Ich bin jetzt der Leader in dem Setting und nicht sie oder du in dem Fall. Und es geht nach strengen Regeln. Jetzt bekommst du 2 Minuten, was sind deine Fakten als Chef? Beziehungsweise ich frage schon einmal als erstes, wie geht es jetzt jedem von euch? Achtsamkeit, Wahrnehmung. Und die Mitarbeiter drucksen dann rum und dann sage ich, was bedeutet das Rumdrucksen? Und dann kommt in der Regel tatsächlich, spätestens beim 3. Mal, kommt dann was. Entweder ich habe jetzt Angst vor dem, was hier passiert und dann sage ich, deine Angst ist willkommen, weil alles hat seine Berechtigung. Aber sehr oft sagt der Mitarbeiter, ich freue mich, dass ich jetzt endlich die Gelegenheit habe, mit meinem Chef mal eine Stunde und dass Sie dann auch noch dabei sind und praktisch gucken, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Weil oft sind es Führungskräfte, die sind schon seit 10, 15 Jahren in dem Laden. Genau, und dann mache ich zum Beispiel 2 Minuten nur, was sind die Fakten? Und wenn die 2 Minuten rum sind, dann stoppe ich den. Und dann ist der andere dran, was sind deine Fakten? Und es kann ein paar Mal hin und her gehen. Und dann kommt zum Beispiel die nächste Ebene. Was sind deine Urteile über einen Mitarbeiter, der den Auftrag versemmelt hat? Also das haben wir ja als Fakt sozusagen, der andere hat es zugestanden, ja und so. Dann, was ist dein Urteil? Und dann hört sich der andere das an und sagt, du bist inkompetent, ich kann dir nicht vertrauen. Dann ist es alles einfach mal da, was sonst so unterschwellig da ist. Und der andere hört sich das an. Und dann kann der sagen, was sind deine Urteile über deinen Chef? Und wenn der sich das nicht traut, dann mache ich da wieder einen Break und sage, merken Sie oder merkt ihr, dass der Mitarbeiter eine Hemmung hat. Aber es ist gut, wenn eben alles aus dem Schatten da ist und seine Körperreaktion zeigt ja schon, dass er Angst vor dem Chef hat. Und dann sage ich beispielsweise, das Schweigen deute ich als Angst vor dem Chef. Und so kann man Stück für Stück vorangehen. Aber ich war bei dem limbischen System. Die erste Ebene ist der Instinkt, Flucht oder Angriff. Das prägt sich aus, also in der Forschung sagt man auch, wann fängt überhaupt unsere Prägung an? Die fängt heute, wir wissen heute, die fängt schon im Mutterleib an, bevor wir überhaupt gezeugt sind. Und diese Instinktebene ist bis zum 2. Lebensjahr ausgeprägt. Dann kommt die 2. Ebene, auf der Kinder lernen, und das ist die Gefühlsebene. Und die ist total spannend. Weil da lernen wir, was ist Freude, Trauer, Angst, Wut. Und ein Kind, das zum Beispiel seine Wut nie ausagieren darf, das wird sich immer zurückhalten. Und wird, kommen wir nachher noch kurz drauf, also die Gefühlsebene ist da ausgeprägt. Und das passiert zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr. In etwa, legen Sie mich da nicht so fest. Dann kommt die dritte Ebene, auf der sich unser Gehirn und unser Verhaltensmuster entwickelt. Das ist die soziale Konvention. Also wie wird es gemacht, wenn wir dann in die Schule kommen zum Beispiel? Jetzt sind mal alle still, jetzt sitzen mal alle ruhig. Und nicht jeder Mensch ist da dafür geschaffen. Aber wir sorgen dann dafür, wenn der nicht ruhig sitzen kann, dann diagnostizieren wir ihm ADHS oder sonst irgendwas. Das Kind bräuchte letztlich mehr Zuwendung. So viele Kranke haben wir gar nicht in Deutschland. Zumindest nicht in der Altersstufe. Die werden dann natürlich krank. Aber noch nicht in der Stufe, sondern wir haben dann ein Raster, in das wir die reinmachen und wer dann da rausfällt. Ich könnte jetzt ins Plenum fragen, wer von Ihnen hatte eine schöne Schulzeit oder wer hatte eine tragische? Wollen Sie es mal ausprobieren?